Liebe Geschwister, wir hören nun die 12. Predigt dieser Bibelwoche über die 2 Petrusbriefe. Und es ist die 4. Predigt über den 2. Petrusbrief, der ja 3 Kapitel umschließt, im Unterschied zum 1., der 5 Kapitel hat. Wir haben viel gehört über die Irrlehrer. Und nun kommt nochmal eine Ermahnung, auch nochmal gegen Irrlehrer, die die Wiederkunft Jesu leugnen. Ich habe das Thema heute aber unter die erfreuliche und Hoffnung machende Überschrift gestellt: Sei bereit für das Kommen des Herrn. Sei bereit für das Kommen des Herrn. 2. Petrus 3. Darum geht es, bereit zu sein, ein geheiligtes Leben zu führen und dem Herrn zu begegnen, wenn er kommt. Nun hören wir, und heute lese ich ausnahmsweise nach der Schlachterübersetzung, da die gerade in dieser Stelle wesentlich genauer ist als die Lutherübersetzung. 2. Petrus 3. Geliebte, dies ist nun schon der 2. Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eine lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber verhitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, sowie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Amen. Nun wollen wir uns noch einmal erheben zum Gebet. Allmächtiger, ewiger, heiliger Gott, danke, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Und du hast einen Tag vorbereitet, an dem diese sichtbare Schöpfung vergehen wird und der neue Himmel, die neue Erde entstehen werden, in denen Gerechtigkeit wohnt. Herr, lass uns doch alle, die wir hier sind, hineingelangen. Schenk, dass keines verloren geht. Lass uns in heiligem Wandel dir nachgehen und nach deinem Willen leben. Lass auch diese Stunde dazu dienen. Reinige unsere Herzen und erquicke uns durch dein Wort. Amen. Es ist ein gewaltiger Abschluss des zweiten Petrusbriefes, was wir hier gehört haben. Und es ist manche Ermahnung auch hier enthalten. Und gerade wenn eine Ermahnung kommt, kommt immer zuerst der liebevolle Zuspruch, die liebevolle Anrede. Und so steht auch hier das erste Wort, Geliebte. Es ist die Liebe des Herrn, die uns ermahnt, damit wir nicht verloren gehen. Und es ist nun schon der zweite Brief, den der Apostel Petrus schreibt. Den ersten Petrus haben wir schon betrachtet. Dieser Brief ist nach aller Wahrscheinlichkeit kurz vor seinem Tod, seinem Martyrium, wohl in Rom geschrieben, zur Zeit des Kaisers Nero, als er nach einer guten Überlieferung umgekehrt gekreuzigt wurde, als die Christen verfolgt wurden, nachdem Nero selber Rom in Brand gesteckt hatte. Die Christen vor die Löwen hieß es und viele wurden dann auch in der Arena zu Tode gemartert. Und der Apostel Petrus selber, das hat auch der Herr Jesus ihm vorausgesagt, seine Hände werden gefesselt sein und man wird ihn dahin führen, wo er nicht will. Und so auch sein Ende. Und er schreibt ja auch, dass seine Hütte bald abgebrochen wird, also sein Vermächtnis. Und am Schluss dieses Briefes, dieses Testamentes des Apostels Petrus, kommt nun noch einmal die Ermahnung, nicht die Geduld zu verlieren, auch wenn die Wiederkunft des Herrn sich vielleicht länger hinauszögert, als wir es erwarten. Jede Generation hat die Wiederkunft des Herrn erwartet. Und das ist auch richtig so. Es sollen alle Zeit bereit sein für die Entrückung, für die Wiederkunft. Bereit sein, dem Herrn zu begegnen. Und so brauchen wir immer wieder diese Aufrüttelung, diesen Weckruf. Sei bereit für das Kommen des Herrn. So auch unser Thema heute Morgen. Er schreibt also, um durch Erinnerung eine lautere Gesinnung aufzuwecken. Ein gereinigtes Herz, denn wo Sünde ist, können wir nicht in die Gemeinschaft mit dem Herrn treten. So wollen wir auch heute, wo Sünde in unserem Leben ist, den Herrn um Reinigung bitten, dass er uns eine lautere Gesinnung schenkt, ein gereinigtes Herz, damit nichts zwischen ihm und uns steht. Ich sage uns immer bewusst zwischen ihm und uns und nicht zwischen uns und ihm, weil wir immer den Herrn an die erste Stelle setzen, auch in unseren Worten. Nie das eigene Ich zuerst. Das sind so Feinheiten in der Predigt, auf die man auch achten muss. Ja, immer zuerst der Herr und dann der vergängliche Mensch, dem ewiges Leben verheißen ist bei Jesus, wenn er an ihn glaubt. Vers 2. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind. Heilig heißt ja abgesondert für den Herrn, es sind keine katholischen Heiligen oder etwas Ähnliches, sondern es sind Propheten, die wirklich ganz dem Herrn gedient haben. Und jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ, in dem der Geist Gottes wohnt, ist ein Heiliger im biblischen Sinn. Deshalb die Anrede am Anfang der Briefe an die Heiligen in Rom, an die Heiligen in Korinth und so weiter, das ist identisch mit an die Gläubigen in diesen Städten. Also heilig und gläubig und auserwählt, das sind auswechselbare Begriffe für die, die wirklich gerettet, bekehrt und wiedergeboren sind. Und die heiligen Propheten im Alten Testament, in der hebräischen Bibel ist es ja zusammengestellt, sie haben auch schon den Tag des Herrn vorausgesagt an vielen Stellen. Ja, alle Propheten haben vom Tag des Herrn geweissagt. Ich kann das nicht alles zitieren, dann würden wir noch in einem Jahr hier sitzen, wenn wir jetzt jeden Propheten hier durchgehen würden. Ich will nur einen Propheten hier stellvertretend zitieren, einige Verse, den Prophet Zacharia und da auch am Schluss hier aus Kapitel 14, was schon die Propheten im Alten Bund vorausgesagt haben über den Tag des Herrn und was der Apostel Petrus und auch die anderen Apostel, eben auch Paulus, der hier erwähnt wird, wieder aufgegriffen haben. Noch mehr Licht haben sie bekommen, noch mehr Erkenntnis, vor allem der Apostel Johannes dann in der Johannes-Offenbarung, wo dann das, was bei Daniel und anderen Propheten schon angedeutet war, nun noch weiter ausgeführt wird. Und immer mehr Licht in der Heilsgeschichte, damit wir bereit sind für den Tag des Herrn. Aber schon im Alten Bund steht beim Propheten Zacharia in Kapitel 14 ab Vers 1 folgendes. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Asel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben, in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Das ist ja noch nicht geschehen, der Ölberg hat sich noch nicht gespalten. Es ist eine Verheißung für das Ende, wenn Jesus erscheint auf dem Ölberg. Wir lesen ja auch in Apostelgeschichte 1, wo der Herr zum Himmel gefahren ist, dass dann die Engel sagen seinen Jüngern, er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen. Und ich denke dann auch dort, wo er zum Himmel gefahren ist, wird auch wiederkommen, denn das Ölberg wird sich spalten. In Kapitel 12 steht ja dann auch, dass sie dann ihn sehen werden, den sie durchbohrt haben. Steht schon im Alten Testament. Die Kreuzigung ist hier bereits vorausgesagt. Und dann wird sich auch Israel bekehren. Viele sind schon bekehrt, aber die große Masse dort noch nicht. Aber es wird dann geschehen. Und dann heißt es noch weiter im Propheten Sahaja 14 ab Vers 6. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird es kein Licht geben. Die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern. Und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht. Und es wird geschehen, zur Abendzeit wird es Licht werden. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Also das westliche Meer, welches ist das? Das ist das Mittelmeer. Das östliche Meer, das Tote Meer. Und es heißt beim Propheten Hesekiel, dass dann das Tote Meer lebendig wird und sogar wieder Fische darin sind. Die Fischer von Engedi werden dort besungen. Hesekiel, das kann man schwerlich symbolisch deuten, wie es manche Sekten und Freikirchen tun, sondern es sind wirkliche historische, geografische Voraussagen, die sich ganz realistisch erfüllen werden. Sommer und Winter wird es so bleiben, heißt es weiter. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr, nämlich Yahweh, der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und dann bricht eben das tausendjährige Reich an, das noch hier auf dieser paradiesisch erneuerten Erde sein wird. Danach der letzte Aufstand von Gog und Magog und das Weltgericht und dann neuer Himmel, neue Erde. Der Apostel Peter schreibt übrigens von neuen Himmeln in der Mehrzahl. Das ist ein Ausdruck für einen neuen Gesamtkosmos. Der Himmel ist ja offenbar in verschiedene Himmel gegliedert. Das klingt immer wieder an. Wir haben ja hier irdische Himmel, also das, was wir so sehen als Himmel, dieses Firmament, und dann aber den ganzen Weltraum können wir auch nochmal als Himmelssphäre sehen, im weiteren Sinne. Ja. Und dann gibt es aber auch die Welt Gottes, und die untergliedert sich offenbar auch nochmal in verschiedene Himmel. Das ist für uns unerfassbar, und deshalb wird ja auch von Himmeln in der Mehrzahl geschrieben. Und eine neue Erde, aber mehrere Himmel. Ja, und nun wieder zurück zu 2. Petrus 3. Wir haben also gehört von diesen gewaltigen Prophezeiungen schon im Alten Bund, schon vor Jahrtausenden. Sahaja, das war etwa 550 vor Christus. Und dann im Neuen Testament, die Apostel haben das Gleiche aufgegriffen und bestätigt. Auch hier der Apostel Petrus, der Apostel Paulus, etwa im 2. Thessalonicher Brief über die Wiederkunft des Herrn und viele andere Stellen. Und dann schreibt der Apostel Petrus weiter in Kapitel 3, Vers 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage, ganz besonders da, Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Zweifellos, die Wiederkunft des Herrn ist nicht sofort eingetroffen im ersten Jahrhundert. Sie haben aber einen Vorgeschmack bekommen, die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung. In Matthäus 17 ist beschrieben, von dieser Lichtherrlichkeit. Der Apostel Johannes hat auf der Insel Patmos einen Einblick in das himmlische Wesen Jesu bekommen, als er ihm dort erschienen ist und die wunderbare Offenbarung ihm geschenkt hat, woraus ja dann die sogenannte Johannes-Offenbarung geschrieben wurde. Aber die Wiederkunft, wo der Herr alles neu macht und wo er dann zunächst ein tausendjähriges Reich aufrichtet und dann der neue Himmel, die neue Erde, das lässt noch auf sich warten. Aber hier wird dann auch erklärt, warum, weil der Herr Geduld hat und will, dass noch viele gerettet werden, dass die Vollzahl aus den Nationen eingesammelt wird, wie wir im Römerbrief lesen. Gott hat eine Vollzahl bestimmt, die eingesammelt werden soll, und dann wird er kommen. Es ist also immer noch Gnadenzeit, wie lange wissen wir nicht. Aber es gilt für alle Generationen, alle Zeit bereit zu sein. Ich habe schon ausgeführt, dass heute natürlich die Zeichen der Zeit sich ganz besonders mehren. Wenn wir die Endzeitrede unseres Herrn Jesus in Matthäus 24 lesen, hören wir von vielen Zeichen der Zeit. Falsche Christusse, falsche Propheten, Kriege, Katastrophen, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen und so weiter und so fort. Auch die Globalisierung, die neue Weltordnung, auch ein Zeichen der Endzeit. Dass alles eins wird und sie die antichristliche Herrschaft vorbereiten über die Völkerbünde und die UNO und so weiter. Dieser Titanismus des menschlichen Selbststeigerungsstrebens. Aber ein Zeichen war eben früher noch nicht sichtbar vorhanden. Das ist der Feigenbaum, der wieder grünt und Blätter treibt. Und das ist das wiedererstandene irdische Israel, wo die geistliche Erneuerung noch aussteht, weithin. Das heißt ja am Propheten Hesekiel, die Totengebeine werden zusammenrücken. Da denken wir auch an den Holocaust mit diesen schrecklichen, abgemagerten Gestalten in KZs, wo man die Leute wirklich zu Tode gepeinigt hat, nur weil sie Juden waren oder auch Christen wurden schon eingesperrt. Und die sind zusammengerückt nach dem schrecklichen Holocaust, ist Israel entstanden. Und dann heißt noch, ich will meinen Atem, den Lebensatem in sie geben, die geistliche Belebung. Die steht weithin noch aus, aber fängt auch zunehmend an. Auch gerade in Deutschland bekehren sich viele Juden, gehen in christliche Gemeinden, auch in anderen Ländern, USA und so weiter. Also auch hier, das alte Bundesvolk wird auch vorbereitet für den Tag des Herrn, genauso wie die Menschen aus den Nationen, so wie wir aus den Germanen, Russen, Kasachen und so weiter, ja, wo überall Menschen jetzt herausgerufen werden. Auch wenn es erschwert wird durch manche Gesetze bei uns und in Kasachstan jetzt zum Beispiel, schlimme Religionsgesetze, wo die Glaubensfreiheit immer mehr beschränkt wird. Aber doch öffnet der Herr immer wieder Türen und schafft neue Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen. Und diese Spötter, ja, warum spotten sie eigentlich darüber? Der Grund steht ja hier, sie wollen nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Und da passt Gott nicht in ihren Plan. Solche Atheistenbewegungen, die es jetzt gibt, das sind meistens auch Hedonisten. Wisst ihr, was Hedonisten sind? Hedonä, griechisch heißt die Lust. Sie leben nur ihrem eigenen Vergnügen. Und da würde ein Gott, der ihnen irgendwelche Gebote gibt, nur stören. Und da will man auch nichts wissen von einem Leben nach dem Tod. Nach dem Tod ist alles aus. Lass uns heute essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wo steht sowas? In der Bibel, 1. Korinther 15. Aber nicht so, dass wir danach so leben sollten und handeln, sondern da wird zitiert der ungläubige Mensch, der so töricht redet und blind ist für die Ewigkeit, für das Jenseits. Und der Teufel möchte den Menschen den Sinn verblenden, damit sie nicht bereit sind für den Tag des Herrn. Und wer nicht zu Jesus gehört, muss man auch heute noch ganz klar sagen, obwohl es viele heute sich nicht mehr zu sagen getrauen, wer nicht zu Jesus gehört, gehört Satan und wird sein ewiges Schicksal im Feuersee haben, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Die ewige Gehenna, die Feuerhölle, die ohne Ende ist, auch wenn manche Kreise das bestreiten. Aber die Bibel sagt ganz klar, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Das ist ein Hinweis, dass es nicht äonische Läuterungsgerichte sind, sondern eine nicht endende Verdammnis, eine schreckliche Zukunft für alle Ungläubigen. Und auch heute noch ist der Tag des Herrn, lass dich herausrufen aus dieser Verdammnis, die auf die wartet, die Jesus Christus zu Lebzeiten abgelehnt haben. Ihr sollt erkennen, dass am Ende der Tage, ganz besonders heute, wir denken an die Atheistenbewegungen und all diese Richtungen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden. Und der Spott, die Blasphemie, die Gotteslästerung ist heute allgegenwärtig. Dass die kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Damit wollen sie Gläubigen verwirren und sie ungeduldig machen, dass sie nicht mehr diese Geduld haben, die auch eine Gabe des Geistes ist. Der Herr wird kommen, das wissen wir ganz gewiss. Er hat auch alle seine anderen Prophezeiungen schon erfüllt, die in der Vergangenheit waren, einschließlich die Staatsgründung Israels. Welche Zeichen kann es denn sonst noch geben, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist? Ja, wer mit offenen Augen die Bibel und daneben die Zeitung liest, der kann gar nicht zweifeln, dass auch die Wiederkunft sich noch erfüllen wird. Also für mich ist das felsenfest. Ich habe ja schon erwähnt, die Berechnungen von Professor Gitt, dass über 6000 Verse mit Zukunftsvoraussagen es in der Bibel gibt und über die Hälfte sich erfüllt hat. Keine einzige falsche Voraussage. Und deshalb wissen wir felsenfest, auch der Rest wird sich noch genauso erfüllen, wie es geschrieben steht. Wir glauben allem, was geschrieben steht. Diese Spötter aber sind unbelehrbar, wenn sie sich nicht bekehren. Und so sagen sie, seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Seht ihr, man nennt diese Lehre in der Wissenschaft den Uniformitarianismus. Oder manche sagen auch Uniformitarismus. Was heißt das? Es ist die Lehre, die auch in der Evolutionslehre sehr zentral ist, dass alle natürlichen Vorgänge in unveränderter Weise immer gleich ablaufen, und zwar von Beginn der Erde bis zum Ende. Dass es keine Veränderung gibt, also keine solchen katastrophischen Umwälzungen, die das Weltgefüge aus den Fugen reißen würden. So wird behauptet. Und so wird zum Beispiel auch gesagt von der bibelkritischen Pseudowissenschaft: Es gibt keine übernatürlichen Wunder, also sind auch die Wunder Jesu nicht geschehen. Ja, das wird gesagt, etwa von Troeltsch in seiner Bibelkritik, er war ja einer der Hauptbegründer der Bibelkritik, wo er die Kriterien Kritik, Analogie und Korrelation aufgestellt hat und gesagt, was heute ist, das war früher auch so, es ist immer der gleiche Ablauf, eine evolutionäre Höherentwicklung, aber es gibt keine besonderen Ereignisse, keine übernatürlichen Eingriffe in den Weltlauf. Es ist dann das Motto, es darf nicht sein, was nicht sein kann, oder kann nicht sein, was nicht sein darf, wenn man es jetzt dreht und wendet. Aber diese Menschen sind blind dafür, dass es eben doch ein Eingreifen gibt, Gottes. Und heute ist man nicht mehr so blind wie die Wissenschaft, die Pseudowissenschaft im 19. Jahrhundert, die das behauptet hat. Man weiß auch heute in der modernen Physik, etwa von Heisenberg her, mit seiner Unschärferelation, dass man eben doch nicht alles genau messen und berechnen kann, sondern dass man doch mit übernatürlichen Eingriffen rechnen muss in den Weltenlauf. Die Unschärferelation besagt etwa, sobald ich etwas beobachte als Mensch, ist es schon nicht mehr so, wie es abläuft, sondern es kommt schon ein Eingriff dazu, allein schon durch mein Mikroskop, wo ich das beobachte, das Licht und so weiter nimmt Einfluss. Und man kann auch im großen Maßstab Wunder nicht wirklich ausschließen. Und so ist dieses Weltbild, was heute immer noch die Bibelkritik, die historisch-kritische Methode prägt, veraltet, auch sogar durch die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Nur eingefleischte Atheisten können immer noch bestreiten, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Sinne wahrnehmen können. Und deshalb steht auch hier in Vers 5, dabei übersehen sie aber absichtlich, übersetzt Schlachter sehr gut, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Hier geht es um die Erschaffung des Himmels und der Erde. Wie ist Himmel und Erde oder wie sind Himmel und Erde entstanden? Wir wissen ja, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen in 6 Tagen, durch die Schöpfung in 6 Tagen nacheinander in 1. Mose 1, wurde immer mehr geschaffen, bis hin dann zum Menschen, sozusagen als Krönung der Schöpfung. Und die Erde, das was Erde ist auf unserem Planeten, das lagert ja zwischen Wassermassen. Es ist ein Wunder Gottes, dass er durch sein Wort die Erde erhält, dass wir nicht alle ertrinken. Das ist schon mal geschehen bei der Sintflut, das kommt gleich noch. Die Wassermassen sind so groß, dass sie die Kontinente, wenn Gott es nicht bremsen würde, beliebig verschieben, überfluten, versenken könnten. So groß ist die Wassermasse. Ich glaube, es ist höchstens 1/3 Erdoberfläche, 2/3 Wasser. Und das Wasser wiederum umgibt die Erde in mehrfacher Hinsicht. Natürlich die Meere, die um die Kontinente her sind. Dann ist aber auch Wasser natürlich über uns, sehen wir jeden Tag die Wolken. Aber die größten Wassermassen, die sind unter uns. Und wir wissen, dass bei der Sintflut heißt es, sind die Brunnen der Tiefe aufgebrochen. Es kam das Wasser von unten und dann auch von oben. Also die Menschen wurden richtig eingekreist von Wasser, von allen Seiten. Von unten brachen Brunnen auf, so wie Vulkanausbrüche, es waren riesige Wassereruptionen. Es gibt ja auch Geysire, in nördlichen Ländern kann man es sehen, wo also wirklich Wasser kommt, natürliche Brunnen mit enormen Wasserreservaten. Man weiß auch, dass unter den Wüstenflächen auch riesige Meere sind. Wenn man nur tief genug bohrt, findet man praktisch fast überall Wasser. Man muss manchmal hunderte Meter bohren in manchen Wüsten, aber dann kommen plötzlich Wassermassen. Ja, also Wasser. Und die alte Welt, die vorsintflutliche Welt, die ging eben durch die Sintflut, durch eine Wasserkatastrophe zugrunde. Es wurden nur 8 Menschen durch die Arche hindurch gerettet, wie wir schon gehört haben im 1. Petrusbrief. Und das waren die, die dem Herrn treu geblieben sind und eben auch die Tiere, die Noah mit in die Arche genommen hat, die der Herr ihm geschickt hat. Auch ein Wunder, dass die Tiere alle da hineinspaziert sind. Vieles ist hier in wunderbarer Weise geschenkt worden. Ja, und ich glaube an die 6-Tage-Schöpfung, ganz klar. Manche glauben ja an den Urknall, aber liebe Geschwister, das ist genauso ein Wunder, wenn ich jetzt glaube, die Welt ist in 6 Tagen geschaffen oder ist durch einen Urknall geschaffen. Wenn man es mal so sieht. Gott kann natürlich auch in einer Mikrosekunde alles schaffen, aber er hat 6 Tage genommen und hat uns damit auch unseren Wochenrhythmus geschenkt, dass auch wir diesen 6-Tage-Rhythmus haben der Arbeit und den 7. Tag sind Ruhetag. Im Neuen Bund feiern wir den Auferstehungstag, ist für uns jetzt der Ruhetag, weil wir gedenken an die Auferstehung des Herrn und uns damit auch von der Synagoge unterscheiden. Es gab also vor Zeiten Himmel und eine Erde aus dem Wasser heraus und inmitten des Wassers und sie hat bestanden durch das Wort Gottes. Solange Gott durch sein Wort sie bewahrt hat, ging diese damalige Welt nicht unter. Und die Atmosphäre war auch anders, dass wir auch daran erkennen, dass die Menschen viel älter wurden. Es ist weniger UV-Strahlung hindurchgedrungen. Sie wurden bis zu, wie alt war Methusalem? 69? Ja, also irgendwas wie 60, ich glaube 969 Jahre alt. Nach der Sintflut wurde das Lebensalter drastisch verkürzt, 120 Jahre, dann später 70 Jahre, 80 Jahre, der Psalm 90. Das Leben dauert heute 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Das ist eine Ausnahme, wenn jemand wie unsere Schwester im 95. Lebensjahr steht. Ja, freuen wir uns auch darüber. Aber ich denke, der älteste lebende Mensch zur Zeit, habe ich jetzt gehört, sei 127 Jahre. Das ist so die biologische Möglichkeit noch inmitten dieser stärkeren UV-Strahlung, dieser veränderten, lebensfeindlicheren Atmosphäre, die wir heute haben nach der Sintflut, noch dieses Alter zu erreichen. Damals war also eine wesentlich dickere Schutzhülle gegenüber kosmische schädliche Strahlung und die Menschen sind älter geworden. Das lässt sich alles erklären, wenn man die Sintflut auch wirklich ernst nimmt, nicht? Diese höheren Lebenserwartungen. Es fügt sich alles harmonisch ineinander und das ist einfach im Schöpfungsplan Gottes so damals erhalten gewesen. Aber dann, Vers 6, ging diese damalige Erde unter, nicht der Himmel. Es heißt dann in Vers 6, und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Das wissen wir ja alle im Sintflutbericht, 1. Mose 6 bis 9 ist das beschrieben. Und dann heißt es in Vers 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart. Also es ist wieder das Wort Gottes, das uns immer noch Gnadenzeit schenkt und erhält, bis der Herr dann sein Endgericht schicken wird. Das sind ja dann die Gerichte, die in der Johannes-Offenbarung beschrieben sind. Zuerst kommen ja die Siegelgerichte, dann die Posaunengerichte, die Donnergerichte, die nicht weiter ausgeführt sind. Und dann schließlich die Zornschalen, wo dann alles beschädigt wird und das wird dann mündet dann in die Schlacht von Harmagedon, wo dann der Antichrist und sein falscher Prophet besiegt werden vom wiederkommenden Herrn, der auf dem Ölberg erscheint, was wir schon gehört haben, und dann das tausendjährige Reich auf der gereinigten Erde und dann nach Gog und Magog der neue Himmel, die neue Erde. So ganz grob der heilsgeschichtliche Ablauf, der noch vor uns steht, vor unserer Erde. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt. Es wird also keine Wasserflut mehr kommen. Das wird ganz klar am Ende des Sintflutereignisses beschrieben. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und der Regenbogen ist das Zeichen, dass Gott, der Herr, keine Wasserflut mehr schicken wird. Aber, und das lesen wir gerade hier, besonders in 2. Petrus 3, ist eine wichtige Stelle dafür, am Ende wird etwas anderes kommen, eine Feuerflut sozusagen, eine Feuerflut. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt, bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Wegen der Ausreifung der Gottlosigkeit, wegen des Glaubensabfalls der großen Mehrheit wird Gott sein Gericht nicht länger zurückhalten, wird die Gerichte über die Erde senden und seinen Sohn auf die Erde senden, um den antichristlichen Mächten ein Ende zu bereiten, bevor er dann sein paradiesisches Friedensreich aufrichtet auf Erden. Ja, und warum? Achso, vorher noch wollte ich sagen, wegen dieser Feuerflut, das Innere der Erde, wissen wir ja, ist gefüllt, womit? Nicht nur mit Wasser, wenn man noch tiefer geht, kommt noch was anderes. Feuer, ja, interessant, erst Wasser, dann Feuer. Lava und alle möglichen Ströme, die dann bei Vulkanausbrüchen ja auch zutage tragen. Man hat festgestellt, dass ein zähflüssiger Feuersee, ein brennender, kochender See im Innern der Erde ist, dessen Temperatur ungefähr 7000 Grad Celsius beträgt. Und wir sind von diesem Feuerkern im Durchschnitt durch eine 15 Kilometer dicke Kruste getrennt. 15 Kilometer nach unten, dann nähern wir uns schon diesem Lavakern. Und da, wo Vulkane sind, da bricht es immer wieder schon mal heraus. Ich bin auch schon mal in einem Vulkankrater gestanden, auf einer Insel in Griechenland, Nisiros. Das ist ein komisches Gefühl, man weiß, diese Decke ist jetzt nur etwa ein Meter dicht und darunter ist schon brodelnde Lava. Die Leute leben da wirklich auf dem Vulkan. Das ist eine Vulkaninsel, gibt ja mehrere im Mittelmeer auch. Da ist außen so ein Kraterrand und da haben sie ihre Dörfer drauf gebaut, auf diese schwarzen Lavafelsen. Und wenn man dann innen reingeht, ist sehr fruchtbar, nicht? Diese Lavaerde. Und dann in der Mitte der Krater und da ist der Boden nur so ein bis mehrere Meter dick. Und da, manche Stellen hat man richtig das Blubbern gesehen und man durfte auch nicht hüpfen. Ne? Sonst könnte es sein, man bricht dann direkt hinein, hat man auch heiße Füße bekommen können. Ja, nicht alle von unserer Gruppe sind hineingegangen, aber da ich ja recht leicht bin, habe ich es gewagt. Ja. Also, im Innern schlummert schon das Feuergericht, wenn man es auch mal ganz irdisch sieht. Aber zugleich ist ja unsere ganze Schöpfung von einer atomaren Struktur geprägt. Und wir wissen ja heute in der Atomforschung, dass sogar Menschen das Feuer in die Hand genommen haben. Nicht? Das prometheische Feuer, wie man auch sagen kann. Und mit dem Feuer spielen, mit ihrer ganzen Atomtechnik. Nicht ohne Grund haben wir wahrscheinlich alle eine zum Teil auch begründete Angst vor diesen ganzen Atomdingen, Atombomben sowieso, Atomreaktoren auch wohl. Ob die wirklich so sicher sind, wir wissen ja, dass da schon manches passiert ist. Und umso mehr kann man sich vorstellen, wie Gott diese ganze atomare Struktur so verändern kann, dass dann auch ein Feuergericht am Ende geschieht. Wenn schon der Mensch heute Atomkatastrophen auslösen kann, um wie viel mehr kann Gott diese Schöpfung wieder abbrechen, diese Elemente auflösen. Und das lesen wir ja dann auch nachher. Aber vorher steht noch in Vers 8, noch ein sehr interessanter Vers. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also bei Gott herrschen ganz andere Zeitdimensionen. Er ist ja der ewige, unendliche, allmächtige Gott. Und 1000 Jahre, was ist das schon im Vergleich zur Ewigkeit? Nicht? Hat mal jemand gesagt, so ein schönes Beispiel mit dem Vögelchen, das den Berg abpickt. Wie war das nochmal? Also die Ewigkeit muss man sich so vorstellen, da kommt ein kleines Vögelchen, vielleicht so eine Kohlmeise und das steht vor einem riesigen Berg, ein richtiger 4000er aus der Schweiz. Und alle 1000 Jahre kommt es vorbei und pickt ein Körnchen von diesem Berg weg. Alle 1000 Jahre ein Körnchen. Und wenn es dann den ganzen Berg abgepickt hat, diesen 4000er, ja, diese kleine Kohlmeise, dann ist eine Sekunde in der Ewigkeit vergangen. Könnt ihr euch das noch vorstellen? Ja. Und deshalb, weil diese Ewigkeit so lang ist, sollten wir wirklich schauen, dass wir da am richtigen Ort sind. Im Himmel und nicht in der Hölle. Und unsere irdischen Maßstäbe, wenn die später sagen, ja, der Herr kommt ja nicht, 2000 Jahre schon wartet ihr, dann können wir sagen, das ist wie zwei Tage bei Gott. Aber trotzdem mehren sich die Zeichen der Zeit. Nicht, dass er denkt, ich würde noch tausende Jahre sagen, keiner weiß Zeit und Stunde, sagt der Herr ganz klar. Aber er sagt auch, wenn ihr seht, dass die Zeichen sich erfüllen, vor allem auch der Feigenbaum, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe vor der Tür ist. Der Herr wartet vielleicht eben nur diese zwei Tage, also 2000 Jahre. Und ich rechne jetzt nicht 2012 mit diesem Maya-Kalender, macht euch da keine Panik. Es liegt in der Hand des Herrn und nicht in der Hand irgendwelcher okkulten Religionen, weil er seinen Sohn schickt. Ne? Aber wir sollen alle Zeit bereit sein. Vielleicht ganz gut, dass die Leute mal ein bisschen aufgerüttelt werden und denken, es geht nicht immer so weiter wie bisher. Übrigens ist das auch ein Hinweis auf das tausendjährige Reich, diese Stelle. Nicht? Das tausendjährige Reich in Offenbarung 20 wird ja von manchen bestritten. Es würde nur einmal in der Bibel vorkommen, sagen sie eben in Offenbarung 20, Vers 1 bis 6. Aber hier ist auch ein Hinweis. Ein Tag ist wie tausend Jahre wie ein Tag. Der Tag des Herrn dann im tausendjährigen Reich, der da hineinmündet. Aber das ist jetzt also ein bisschen spekulativ, aber es ist eine Stelle, die das unterstützen könnte. Ja, dann Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig, also geduldig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße finde, Raum zur Bekehrung, steht auch wörtlich. Also wenn Gott noch die Wiederkunft seines Sohnes hinauszögert und den Tag des Herrn noch hinaussiebt, dann nur, damit noch viele gerettet werden. Wie ich schon gesagt habe, dass die Zahl voll wird, derer, die er für sein Reich sammeln möchte. Wir können dieses Geheimnis Gottes nicht eindringen, mit dieser Zahl und so, wollen wir nicht spekulieren. Was wir tun dürfen und sollen als Christen, ist einfach das Evangelium weiterzusagen. Komm zu Jesus, damit du ewiges Leben hast beim Herrn, dass du nicht ewige Pein leiden musst, dass du bei Jesus sein darfst. Und dann wird wiederum betont, dass wir bereit sein sollen, denn, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb, der meldet sich vorher natürlich an, der schickt einen Brief, also 24. März um 12 Uhr Mitternacht werde ich bei Ihnen einbrechen, schauen Sie bitte, dass die Türen alle offen sind. Ja. Aber wir, ja, ihr lacht, wir sehen ja, dass das natürlich nicht so ist. Aber wenn Gott ein solches Bild gebraucht, ein solches drastisches, nicht, dann soll umso deutlicher gesagt werden, seid immer wachsam, denn ihr wisst nicht Zeit und Stunde. Und wenn ihr unvorbereitet seid, dann wird es kann sehr verhängnisvoll sein für euch. Und unsere Häuser wollen wir natürlich auch sichern, so gut es geht, gegen Einbrecher. Um wie viel mehr sollten wir dann auch unser Leben bereinigen und in einem geheiligten Wandel dem Herrn dienen. Der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, unangemeldet. Die Zeichen mehren sich zwar, aber die genaue Zeit weiß niemand. Und dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen. Diesmal vergehen auch die Himmel. Es wird dann der jüngste Tag sein. Ja? Nach dem tausendjährigen Reich dann auch schließlich werden dann auch die Himmel und die Erde alles neu gemacht. Und die Elemente werden verhitzt, auflöst, die Stoichea, das sind die Atome mit ihren Elektronen, Protonen und Neutronen, das wird alles erneuert werden. Und die Erde und die Werke darauf werden verbrennen. Hier steht im Griechischen ein Wort, werden ihr Urteil finden oder beurteilt werden. Also es geht hier um das Gericht. Es gibt hier verschiedene Übersetzungen. Jedenfalls ist es auch gemeint, dieses Ziel, dieses Ende des jetzigen Weltlaufs, das wird zum Ende kommen und alles wird sich dem Urteil Gottes beugen müssen. Und nun die Folgerung, Vers 11 folgende und auch der Schluss, muss langsam auch zum Ende kommen. Wir haben ja meistens eine Stunde, ja, noch ein paar Minuten, denke ich. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Und darüber haben wir ja schon viel gehört in den Petrusbriefen. Wie ein heiliges Leben aussieht. Nicht, dass wir jetzt irgendwelche seltsamen Heiligen sein sollen, sondern heilig heißt, ganz zum Herrn gehörig, sich durch ihn immer wieder korrigieren, reinigen lassen, zurechtbringen lassen, ihm nachfolgen im Gehorsam und Dankbarkeit für sein Opfer am Kreuz. Und das geschieht in Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Und nur die Gottesfurcht treibt auch die Furcht vor Menschen aus. Der einzige Schlüssel, um mutig zu sein, sich zum Herrn zu bekennen, dass wir Gott mehr fürchten als die Menschen. Die Menschen auch respektieren und ehren, aber Gott über alles fürchten. Und lieben natürlich auch. Ehrfurcht und Liebe sind untrennbar. Vers 12, indem er das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Ist also nicht nur ein passives Warten, sondern ein aktives Bereitsein, so wie die fünf klugen Jungfrauen in Matthäus 25. Sie hatten auch Reserveöl noch bereit. Und bei den anderen hat das Öl nicht ausgereicht. Das heißt, sie haben auch in der Heiligung gelebt. Sie haben sich auch mal bekehrt. Alle hatten sich bekehrt, diese 10 Jungfrauen, aber nur die einen fünf, sie haben auch ihren Wandel immer wieder überprüfen lassen. Und das heißt, sie hatten genug Öl dann auch bereit, als der Herr kam. Immer wieder sich reinigen lassen, durch den Heiligen Geist zurechtbringen. Dieses Gleichnis in den Jungfrauen. Sie sind dann dem Bräutigam entgegengeeilt, als er kam. Der Ruf erschall, jetzt ist der Bräutigam da. Und die nicht bereit waren, die nicht genug Öl hatten, die nicht aktiv gewartet haben, also eingeschlafen sind übrigens alle, weil es so lange gedauert hat. Aber doch hatten die einfach diesen heiligen Wandel. Haben es nicht so auf die leichte Schulter genommen, einmal bekehrt, nie mehr verloren und so nach dem Motto, sondern haben gesagt, einmal bekehrt und dann im Gehorsam dem Herrn nachwandeln, auch wenn man müde wird, aber immer wieder aufstehen, nicht liegen bleiben, weitergehen, entgegeneilen. Ich denke, das ist die treffendste Deutung dieses Gleichnisses von den 10 Jungfrauen. Ist ja auch oft ein rätselhaftes Gleichnis für manche. Es ist einfach die Wartebereitschaft in der dauernden Reinigung durch das Blut des Lammes. Und auch in der Nachfolge. Also, indem er das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden, wird hier nochmals betont. Also mehrfach, damit auch deutlich wird, nach der Wasserflut, die damals war, kommt am Ende eine Feuerflut. Aber das ist nicht das Letzte, sondern jetzt kommt die Erneuerung des Kosmos. Wir erwarten aber, so steht in Vers 13, nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wie herrlich wird das sein, wenn wir nicht mehr unter dem Unrecht leiden müssen, unter den Nöten, Kriegen, Beleidigungen, Verleumdungen, dem Hass in dieser Welt, sondern da wird wirklich Gerechtigkeit sein. Hier ist Mehrzahl, neue Himmel, in der Offenbarung heißt es, der neue Himmel und die neue Erde, ist kein Gegensatz. Einmal ist hier halt die Größe in Form von Mehrzahl beschrieben und in der Offenbarung wird es zusammengefasst, der neue Himmel, die neue Erde. Wir sollen da nicht über Einzelheiten spekulieren, uns einfach freuen, ein neuer Gesamtkosmos, den Gott schafft, in dem keine Sünde mehr sein wird, in dem nur die gereinigten Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu ihre ewige Heimat haben dürfen. Und deshalb wohnt darin Gerechtigkeit. Alles, was uns hier befleckt, ist abgewaschen. Es wird keine Streitereien mehr geben, keinen Hass, kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit. Und deshalb möchte ich dazu auch lesen, einige Verse, bevor wir dann zum Briefschluss noch kommen. Offenbarung 21, diese sicherlich jedem bekannten, wunderbaren Verse. Offenbarung 21 ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Dieses bedrohliche Meer, das jederzeit die Erde vernichten könnte. Ja? Merkt ihr den Zusammenhang? Das gibt es nicht mehr. Es ist zwar was Schönes ja heute, auch gesund, Meer und so, aber es ist auch bedrohlich. Es ist die bedrohliche Chaosmacht, aus dem zum Beispiel das Tier aus dem Meer aufsteigt, der Antichrist. Ja? Tier aus dem Meer. Und man kann darin ertrinken. Das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Nicht der Mensch, der hier die Welt verbessern will. Sicherlich sollen wir schauen, dass hier nicht alles zu Bruch geht, soweit es in menschlicher Macht auch liegt. Aber wir können nicht diese Welt auf ewig erhalten. Sie ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Ich bin auch ein Umweltschützer mit Passion, Schöpfungsschützer, würde ich lieber sagen. Aber ich weiß auch, auch wenn wir uns noch so sehr einsetzen für gute Luft und gutes Wasser, am Ende wird es doch sich auflösen. Wir sollen unseren Lebensraum hier zwar so gut wie möglich erhalten, aber vor allem bereit sein für den neuen Himmel und die neue Erde. Es gehört beides zusammen. Deshalb, wenn man hier sich nur für die irdische Schöpfung einsetzt, ist es sehr kurzsichtig. Es ist nur ein Teil der Wahrheit. Nein, wir sollen den neuen Himmel, die neue Erde erwarten, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und nun der Briefschluss des 2. Petrusbriefs. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Nochmals wird betont die Reinigung durch das Blut des Lammes. Und seht die Langmut, also Geduld unseres Herrn, als eure Rettung an. Wenn der Herr nicht so geduldig wäre, hätte wohl keiner von uns eine Chance, nicht? Wie lange hat er mit dir, mit mir schon Geduld gehabt, bis wir zu ihm gefunden haben, durch seine Retterliebe? Und nun kommt eine interessante Stelle, wie die Apostel auch einander kannten. Hier heißt dann, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. Also es lagen schon Briefe des Paulus vor. Man nimmt an, dass Paulus etwas einige Zeit vor Petrus das Martyrium erlitten hat, auch in Rom wohl. Und die Apostelgeschichte endet ja auch mit dem Aufenthalt der Gefangenschaft des Apostels Paulus in Rom. Man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall waren dem Apostel Petrus schon Briefe des Apostels Paulus bekannt. Und er spricht auch von der Weisheit, die er hat. Sie haben sich nicht immer so gut verstanden. In Galater 2 wird beschrieben, wie der Apostel Paulus den Apostel Petrus zurechtweisen muss, weil er da der Gefahr der Heuchelei verfallen war. Als die Judenchristen aus Jerusalem kamen, wollte er nicht mehr mit den Heidenchristen zusammen essen. Aber dabei hat er doch die Offenbarung bekommen, dass die Heiden jetzt auch zum Volk Gottes hinzugenommen worden sind. Und er hat dann den Hauptmann Cornelius getauft gehabt. Aber trotzdem, unser geliebter Bruder Paulus wird er genannt vom Apostel Petrus. Sie waren eines Geistes, eines Sinnes und doch schwache, fehlbare Menschen, aber vom Herrn gewürdigt, gereinigt durch sein Blut, ihm nachzufolgen. So wie wir auch das sein dürfen, auch bei aller Unterschiedlichkeit. Wir dürfen gemeinsam dem Herrn dienen, auch wenn wir nicht in allem immer gleicher Meinung sind. Aber trotzdem, wenn wir Jesus lieb haben, den biblischen Herrn Jesus Christus und ihm dienen, dann verbindet uns sein Geist. Und dann steht hier in Vers 16, so wie auch in allen Briefen, also auch den anderen Briefen des Neuen Testaments, auch die waren schon vorhanden und bekannt. Man nimmt an, dass der 2. Petrusbrief so gegen Ende der 60er Jahre geschrieben wurde. Und da lagen also schon wohl viele oder alle Briefe des Neuen Testamentes vor. Und gerade auch die Paulusbriefe, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, von den endzeitlichen Fragen, von den Fragen der Heiligung. Und nun, interessant, was jetzt kommt, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das ist unbestritten, wir können die göttlichen Geheimnisse nicht alle verstehen und so auch in den Briefen, in den Schriften des Neuen Testaments. Aber wenn wir etwas nicht verstehen, sollen wir es stehen lassen und nicht spekulieren darüber oder es verdrehen, dann entstehen Sektenlehren. Also wenn es eine Stelle gibt, die euch unklar ist und ihr habt aber das Wesentliche in der Bibel verstanden, dann lasst diese Stelle stehen. Ihr könnt auch Brüder fragen, die vielleicht sich intensiver beschäftigt haben, aber auch wir wissen nicht alles. Ja. Ich sage immer, ihr dürft mich alles fragen, ich kann aber nicht alles beantworten, auch nicht in der Bibel. Denn unser aller Erkenntnis ist Stückwerk. Also wenn wir Dinge nicht verstehen, dann sollen wir sie stehen lassen als Gottes Offenbarung und Weisheit. Widersprüche gibt es in der Bibel nicht. Da habe ich in meinen 30 Jahren Bibelstudium noch keinen gefunden und gibt es auch nicht. Wenn jemand von Widersprüchen redet, dann hat er die Bibel nur oberflächlich gelesen und nicht wirklich unter Gebet sich das schenken lassen, das Verständnis. Die unwissenden Ungefestigten verdrehen die Worte Gottes. Wenn also jemand anfängt mit Widersprüchen aufzählen, dann weiß man genau, das ist entweder gar kein Christ oder einer, der sehr ungefestigt ist und die Bibel noch wirklich gar nicht unter Gebet so richtig gelesen oder verstanden hat. Oder er hat sich verführen lassen. Für solche Menschen wollen wir auch beten. Und das, wer das nämlich tut und die Bibel verdreht, der tut es zum eigenen Verderben. Bibelkritik ist eine Ursache für Verlorengehen. Müssen wir ganz klar sehen. Es ist keine Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort, wenn ein Mensch sich über das Wort Gottes stellt und meint, er könne es wie jede andere Literatur auseinandernehmen, sezieren, analysieren, wieder neu zusammensetzen. Das ist ein schrecklicher Frevel. Ich möchte sogar sagen, Bibelkritik ist Sünde. Und deshalb können wir auch die historisch-kritische Methode in ihrem atheistischen Ansatz und ihren methodischen Zweifel nicht und in keinster Weise übernehmen. Und deshalb auch nochmal die Ermahnung in Vers 17. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler, der Lästerer mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Gerade wollen diese Frevler auch die Gläubigen verunsichern. Sie sagen, guck mal, da ist ein Widerspruch und dann muss man erstmal prüfen und lesen. Ja, also so kommen sie dann und versuchen immer wieder, auch die Moslems machen das jetzt mit besonderer Vorliebe, versuchen Widersprüche in der Bibel herauszufiltern oder zitieren sogar bibelkritische Theologen aus dem christlichen Bereich. Bultmann wird in islamischen Universitäten immer wieder ausgestellt mit seiner Bibelkritik. Darauf schützen sich dann die nicht christlichen Religionen. Das ist traurig, ja. Aber das sind keine wirklich Gläubigen gewesen, die die Bibel so kritisiert haben. Und die werden dann herangezogen, um zu zeigen, guck mal, was eure eigenen Leute sagen. Das sind aber gar nicht unsere Leute, die Bibelkritiker. Das sind Leute mit einem anderen, fremden Geist. Deshalb sollen wir uns hüten, dass wir nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werden und unseren festen Stand verlieren. Hier wird übrigens auch angedeutet, dass es die traurige Möglichkeit des Abfallens gibt, dass man den festen Stand auch wieder verlieren kann. Auch eine der vielen Stellen, die gegen eine fest zementierte Lehre von einer Unverlierbarkeit des Heils sprechen, was ja manche behaupten. Wir dürfen Heilsgewissheit haben, aber nicht in dem Sinne, dass wir sagen, uns kann nie mehr irgendwas passieren. Nein, es sagt die Bibel immer wieder, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wachsam bleiben. Aber nicht nur stehen bleiben auf diesem Stand, sondern wachsen. Damit schließt der Brief. Das ist der letzte Vers. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Es gibt also ein Wachstum, aber nicht in eigenem Streben, sondern in der Gnade. So immer mehr erkennen, wie wir von der Gnade, von der vergebenden Liebe des Herrn abhängig sind. Mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, denn Gott uns hat erkoren, der Herr Jesus Christ. Aus dieser Gnade leben wir, in dieser Gnade sterben wir. Und diese Gnade sollen wir auch weiter verkündigen. Und sie hängt zusammen mit der Erkenntnis unseres Herrn. Erkenntnis heißt, auch völlige Gemeinschaft haben. Wir können den Herrn und sein Wort nur erkennen, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm stehen, durch Bibellesen und Gebet und gehorsame Nachfolge. Jesus ist unser Herr, der unser Leben bestimmen möchte, damit es ein gutes Ziel erreicht. Und er ist unser Retter, der uns erkauft hat von der Macht Satans und erlöst von der Sünde und uns herausgerissen aus dem Tal des Todes zum ewigen Leben. Jesus heißt Retter, Christus ist der Heilskönig, der herrschen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, so sei es. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du unser Herr und Retter bist. Und lass uns bereit sein für deinen Tag, dass wir nicht unvorbereitet in diesen Tag hineinkommen, sondern gereinigt und geheiligt durch dein Blut. Lass auch diese Tage nicht vergebens gewesen sein. Erquicke uns weiterhin durch dein Wort, dass es weiter bewegt wird in unseren Herzen, damit wir uns alle einmal wiedersehen, wenn nicht hier auf Erden, dann bei dir in deiner himmlischen Herrlichkeit. Amen.